Der RT Deutsch Podcast, die Meinung.
Heute bald Expeditionskorps nach Libyen, Klimaklage und Klimahysterie und Putin nur die halbe Wahrheit. Berliner Libyen-Konferenz. Wer wird den Sieg davontragen? Angela Merkels Multilateralismus oder die Realität? Zweimal hat Berlin die Rolle des ehrlichen Maklers gespielt, zur Bismarck-Zeit. 1878 auf dem Balkan und 1885 in Afrika. Beide Male saß die europäische Völkerfamilie allein am Tisch. Es ging auch nicht um Waffenstillstand oder Frieden, sondern darum, wer wo das Sagen hat. Die Zukunft hieß Teile und Herrsche, nicht Selbstbestimmung. Verglichen damit wirkt die Konferenz 2020 wie aus der Zeit gefallen. Sie kommt zu spät und zu früh. Zu spät, weil der Bürgerkrieg längst unterwegs ist, die Einsätze liegen, die Kugel rollt. Und zu früh, weil es noch gar nicht attraktiv genug ist, auf Frieden zu setzen. Noch kann gewonnen werden. Daran ändert auch ein Blatt Papier mit vielen Unterschriften nichts. Ob man für den Frieden eintritt oder für den Sieg eines der Gegners, hängt schließlich immer davon ab. Ägypten und die Emirate sehen die libysche Regierung als Einfallstor für Islamisten und die Muslimbruderschaft. Die Türkei denkt an die maritimen Bodenschätze. Russland will eine starke, durchsetzungsfähige Zentralmacht. Franzosen und Italiener verfolgen ihre jeweiligen Energieinteressen. Und die Kriegsparteien? General Haftar und die Regierung Sarraj schielen nur auf relative Vorteile im fortzusetzenden Kampf. Ob es klug war, den US-Außenminister dabei zu haben? Bislang haben die USA sich aus Libyen herausgehalten. Angesichts der Erfolgsquote amerikanischer Engagements möchte man hoffen, dass das so bleibt. Für Berlin ist die Konferenz ein Prestigeerfolg. Deutschland ist jetzt Ordnungsmacht in Libyen. Und wer Ordnung macht, muss auch für Ordnung sorgen. Bis zum Expeditionskorps der Bundeswehr ist es nur eine Frage der Zeit. Dann kommen die Särge heim und mit ihnen der Katzenjammer. Es stirbt sich nicht mehr so leicht wie zu Kaiserszeiten. Wenn wir Pech haben, hat Frau Merkel nach dem Energie- und dem Flüchtlingsdesaster gestern ihr drittes großes Ei gelegt. Es gibt nicht nur Klimawandel, Klimakrise und Klimanotstand. Jetzt gibt es auch die Klimaklage. Die deutsche Statthalterin der Heiligen Greta, Luisa Neubauer, Vulgo Langstrecken-Luisa, und ihre Fridays for Future-Bewegung haben Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Es geht ihnen nicht weit genug. In der Tat könnte die Berliner Regierung so viel mehr tun. Schon im Februar könnte sie alle Kohlekraftwerke abstellen. Sie könnte uns das Heizen über 16 Grad verbieten und den gesamten Individualverkehr, alles echte CO2-Schleudern. Urlaubsreisen, Feuerwerk, Wochenendausflüge und Freizeitvergnügen, alles Klimaschädlinge, alles überflüssig. Nun muss aber das Gericht auch Gerechtigkeit walten lassen. Die Richter blicken ja nicht nur auf die Absicht, sondern auch auf das Ergebnis. Sie müssen sich also fragen, wird das Klima denn gerettet, wenn die Bundesregierung den Verbotshammer schwingt? Alle bibbern wir bei 16 Grad, Strom gibt's nur noch, wenn der Wind weht und Urlaub war einmal. Wird es dann wenigstens wieder kälter? Nein, da ist das Weltklima so brutal wie ungerecht. Es verteilt keine Fleißbienchen. Was die Aktivisten vor Gericht einklagen, nennt der Jurist einen untauglichen Versuch. Die Bundesregierung kann verbieten, was sie will. Es wird weiter wärmer. Da kann Frau Neubauer noch so jammern. Die Generationen vor uns haben klimapolitisch versagt. Die Klimakrise schränkt die Freiheiten der jungen Generationen dramatisch ein. Allerdings, der Zug ist abgefahren. Die jungen Leute werden nicht mehr so leben wie ihre Eltern und Großeltern. 5 Billigflugreisen im Jahr, 2 Autos in der Garage und jede Menge gut geheizte Quadratmeter pro Person. Aus der Traum und Schluss mit lustig. Also heulen Sie. Was sagt uns Wikipedia zum Thema Hysterie? Oberflächliche, labile Affektivität mit einem hohen Bedürfnis nach Geltung und Anerkennung. Kein Wunder, dass Klimahysterie jetzt zum Unwort erklärt wird. Wir sollen es nicht mehr benutzen. Naja, Worte kann man verbieten, Bedeutung nicht. Für viele, die nicht begreifen wollen, dass wir inzwischen im 21. Jahrhundert leben, ist der russische Präsident so etwas wie ein rotes Tuch. Aufreizend provokant demonstriert er, dass der Westen nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Xi Jinping und Wladimir Putin zeigen der Welt, es geht auch anders und das ist auch gut so. Entsprechend sieht das Putin-Bild der Russenfresser aus. Der aggressive, blutrünstige Autokrat, der Gewaltherrscher und Unterdrücker. Die Kämpfer mit dem Schaum vor dem Mund sitzen einflussreich an wichtigen Positionen. Das führt dazu, dass unsere Medien jeden von Putins Schritten ausschließlich negativ interpretieren. Das jüngste Beispiel ist seine Verfassungsinitiative. Die wird als pures Manöver zum Machterhalt dargestellt. Natürlich denkt der Mann auch an seine persönliche Zukunft. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Putin hat sein Land nach einer Jahrhundertkrise mit starker persönlicher Autorität wieder ans Licht geführt. Wenn sein Lebenswerk erhalten bleiben soll, muss das politische System reibungslose Machttransfers erlauben. Und dazu muss der Präsident einen Teil seiner Autorität auf die Verfassungsorgane übertragen. Es geht um die Kontinuität der verfassungsmäßigen Ordnung unter schwächeren Nachfolgern. So verschiedene Staatsführer wie Francisco Franco und Charles de Gaulle haben es vorgemacht. Dazu gehört auch, jede mögliche Einflussnahme aus dem Ausland zu unterbinden. Im Zeitalter hybrider Rivalitäten gilt das Motto Catch as Catch Can. Unparteilichkeit gibt es nicht mehr, auch nicht auf der Ebene der supranationalen Institutionen und Gerichte. Vertraut der Westen Russland? Nein. Vertraut Russland dem Westen? Nein. Das erklärt, warum man im Kreml nicht will, dass Ausländer über Russland zu Gericht sitzen. Es gibt keine Instanzen mehr, denen noch alle vertrauen. Dennoch wie immer eine erbauliche Woche. Bis nächsten Montag, Ihr Thomas Fassbender.